So, und das Erste, was ich jetzt mache, ist, ich setze mit Ihnen gemeinsam einen Doodle auf. Nicht? So. Also, wir haben jetzt 3 Leute, die hier anwesend sind und offenbar 45 Leute, die sich an sich für die Veranstaltung interessieren, was der Grund ist, warum also diese Aufnahme gemacht wird. Ja, ich glaube ja immer noch, dass das an irgendeine Art Irrtum liegen muss, aber wir machen das eigentlich immer. Ja, also das in jeder Lehrstuhl 8-Veranstaltung findet am Anfang erstmal ein Doodle statt. So, Sie haben natürlich Vorfahrt, das heißt also, was in diesen Doodle überall, also in dem Sie jetzt hier sitzen, das heißt also, was in den Doodle reingeschrieben wird, das bestimmen wir jetzt gemeinsam. Also es werden nur solche Termine aufgenommen, wo alle Anwesenden können. Also, doodle.de. So. Also. Also, was tragen wir ein? Montags können wir anfangen. Also, montags könnte ich anbieten Slots um 8, um 10 und um 12. Wer kann da? Also für 8 darf auch Veto eingelegt werden, aber heutzutage sind die Studenten ja so drauf, dass die immer alle um 8 wollen. 8 hieße 8.30 Uhr, ne? Also 8 geht nicht, 10 ginge. So, also 10 ist 12, klarheitshalber. So, und 12? 12 ginge auch. So. Okay. 14 Uhr ist Compulk, Quatsch, Theorie der Programmierung. So, dienstags. Also den aktuellen Slot haben wir ja schon. Ich nehme ihn trotzdem der Vollständigkeit einmal mit auf. Außerdem könnten wir, ja, auch wieder um 8 ging. So, also 8 bis 10. Wie gesagt, Sie dürfen, also ich mache natürlich erst 8.30 Uhr, aber auch sonst darf man ja gerne einfach sagen, ich will nicht. 10 bis 12. Geht nicht. Gut, und 12 bis 14 geht offenbar, denn alle sitzen ja hier. So. Mittwoch. Mittwoch. So, Mittwoch ginge wiederum. Moment. Mal einen normalen Tag erwischen. Also, Mittwoch ginge bei mir den ganzen Tag. Also 8 bis 10. Ja. Ja, also 8 bis 10. Na. Zehn bis 12? Geht nicht. 12 bis 14? Nein. 14 bis 16? Nein. 16 bis 18? 16 bis 18 würde gehen. So. Donnerstags. Ja, also 8 bis 10 geht nicht, 10 bis 12 geht nicht, 12 bis 14 ginge, 12 bis 14 und 14 bis 18. Also das ist der, den wir sowieso haben, können Sie da, 14 bis 16 natürlich nur, Ja, okay. Und 16 bis 18?
Nee.
Nicht. Gut. Und ja. Mein Gott, von mir aus auf Freitag. Ja, das geht mir genauso. Okay, dann gut, dann sind das also immerhin 8 Termine, die wir also zur Verfügung haben. Dann mache ich also damit den Doodle fertig. Den brauche ich an Sie nicht mehr zu schicken. Sie können da ja. Und ich stelle den halt heute Nachmittag auf FSI. Nicht? Und dann sehen wir also gegebenenfalls, ob wir nochmal mit mehr Personal vielleicht einen anderen Termin finden. Gut. Ja, also ich sage das also jetzt einmal in die Kamera an. Die Leute gucken das ja. Also es gibt ab heute Nachmittag im FSI-Forum einen Link auf einen Doodle, auf dem Sie also Ihre Präferenzen eintragen können. Ich sage nochmal dazu ausdrücklich, ja, also wenn mal jemand nicht kann, dann ist es sicher nützlich, so eine Aufnahme zu haben. Die Veranstaltung auf Dauer über Video besuchen zu wollen, macht relativ wenig Sinn. Nachdem ich das gesagt habe, also ich selber bin es gewohnt, bei der Arbeit gefilmt zu werden. In Theorie der Programmierung werde ich auch gefilmt. Wer da aber nachher tatsächlich gefilmt werden wird, ist das, die Hälfte der Zeit sind das Sie, nicht ich. Kann da jeder mit leben? Gut. Also auch, Sie dürfen dann auch nicht gehemmt sein durch die Kamera. Ja, also das ist die. Also erstens besteht die Veranstaltung teilweise aus Tutorien, die dann, wo dann so das also gefilmt wird, wie Sie da vorne Aufgaben vorrechnen aus den Zetteln. Ja. Und zum anderen unterbreche ich auch gerne mal den Fluss der Veranstaltung, um mal, wenn ich mal der Meinung bin, also den nächsten Schritt, den brauche ich jetzt nicht zu machen, den können auch Sie. Nicht? Dann haben wir also 20 Minuten lang sehr langweilige Aufnahme da vorne, ja, da passiert nichts. Und irgendwann stellt sich einer von Ihnen dahin. Nicht? Und ja, nicht? Damit muss man irgendwie umkönnen. Aber das muss man im realen Leben ja auch. Gut. Ja, ich hatte heute nicht viel vor. Ja, was hatte ich vor? Also ich will erstens geben einen Überblick über die Veranstaltung, zweitens kurz ein paar Literaturtipps geben. Viele sind es nicht, weil wir im Wesentlichen mit einem relativ kurzen Schriftstück auskommen werden. Je nachdem, wie schnell wir sind, hängen wir noch ein zweites hinten dran. Dann würde ich kurz so ein bisschen, ja, mich zusammen mit Ihnen warm spezifizieren gewissermaßen, dass man mal guckt, was man eigentlich in der Spezifikation reaktiver Systeme so alles machen will. Gut, also hole ich mal meine Notizen raus für heute. Also meine Notizen für heute sind diese hier, ja, das ist nicht viel. Na. Ach ja, so, ja, das Wichtigste, was auf den Notizen mit draufsteht, ist, dass ich eine Teilnehmerliste rumgehen lasse. Erstmal schon mal. Dass ich da einmal kurz mit Name und vor allem E-Mail eintragen wollen. Nicht Matrikelnummer, denn das ist ja nicht erlaubt. Gut. Ja, Kommunikation und parallele Prozesse. Wir beschäftigen uns hier jetzt also mit Methoden zur formal fundierten oder mathematisch fundierten Spezifikation und Verifikation von Programmen, die nicht etwa dazu gedacht sind, auf eine Eingabe, die ich einmal am Anfang reingebe, ein korrektes Ergebnis auszurechnen und dann fertig zu sein, sondern Programme, die vielmehr dazu da sind, einfach kontinuierlich zu laufen und während dieser Zeit fortlaufend auf Eingaben zu reagieren. Nicht? Sowas nennt sich dann ein reaktives System. Ja. Nicht? Also Sie kennen vielleicht noch aus zum Beispiel AUD, nicht? Da macht man das, glaube ich, auch so zum Teil halt Verifikation von sequentiellen Programmen. Nicht? Also da gehört eben zur Verifikation gehören meistens also so, ja, zwei elementare Schritte dazu. Erstens, man zeigt, das Programm terminiert, und zweitens, es gibt dann nach Termination die richtige Antwort. Nicht? Da gibt es dann, was weiß ich, den Hall-Kalkül, der, glaube ich, da sogar drankommt, ein AUD. Nicht? Und ich habe mir mal sagen lassen, dass ein AUD sogar Weakest Precondition-Kalkül drankommt, auf irgendwie drei Folien oder so. Ja. Ach so, oder nur WP-Kalkül reicht natürlich auch, ohne Hall-Logik geht auch. Das ist also dazu da, eben nachzuweisen, dass zum Beispiel ein Programm terminiert, nicht? Und dass es dann die richtige Antwort liefert. Es gibt aber eben zahlreiche Programme, wo Terminierung gerade keine wünschenswerte Eigenschaft ist. Ja, also zum Beispiel, das weiß ich, das Steuerprogramm eines nuklearen Reaktors ist hoffentlich nicht terminierend. Ja, also ich möchte nicht, dass das irgendwann terminiert, sagt so, fertig, tschüss. Wesentlich elementarer, das Betriebssystem Ihres Rechners ist etwas, wovon Sie normalerweise hoffen, dass es nicht terminiert. Oder auch nur der Window Manager. Gut, der Window Manager terminiert manchmal, das sieht man dann daran, dass alles nicht mehr funktioniert. Nicht? Also Terminierung und korrekte Antwort alleine, nicht? Das ist also nicht die vollständige Sicht auf Programme, sondern heutzutage will man eben auch Szenarien abdecken können, wo verschiedene Prozesse nebeneinander herlaufen, die alle ständig irgendwie Nachrichten miteinander austauschen, Nachrichten mit dem Benutzer austauschen, von Benutzereingaben entgegennehmen und in einem irgendwie zu spezifizierenden Sinne korrekt auf diese Eingaben reagieren und auch korrekt untereinander diese Messages austauschen. So, ne? Wie gesagt, das ist also dieser Bereich der reaktiven Systeme. Da gibt es jetzt zwei Abstraktionsstufen, mit denen man umgeht mit solchen reaktiven Systemen. Das ist eine mehr, als man üblicherweise bei der sequentiellen Programmierung hat. Bei der sequentiellen Programmierung, da hat man einerseits das Programm, das man so als Text vor sich hat, üblicherweise, naja, kommt ein bisschen darauf an, wo auf welcher Ebene man damit umgeht, entweder auf Source Code oder schon auf Kompilat. Ja, also was weiß ich, wenn ich also Java verifizieren will, kann ich mir überlegen, ob ich den Java Source Code verifiziere oder ob ich auf Ebene der Java Virtual Machine verifiziere, gibt es beides. Aber in jedem Fall habe ich also etwas in der Hand, was schon mein endgültiges, letztlich irgendwie ausführbares Programm ist. Ich habe eine Spezifikation, das ist meine Abstraktionsstufe. Ja, also ich schreibe in irgendeinem logischen Format auf, was ich von meinem Programm an Eigenschaften erwarte. Was ich schreibe hin, es soll eine Liste sortieren oder sowas. Ja. Und dann verifiziere ich, das ist jetzt das Erfülltzeichen, was man aus Glolab kennt, ja, verifiziere ich, dass dieses Programm seine Spezifikation erfüllt. Das wäre so das einfachste Modell von einem formalen Ansatz der Programmentwicklung, wo ich also ein Programm spezifiziere und verifiziere. Und ich habe also im Allgemeinen über mein Programm nur diese eine Abstraktionsstufe. Wenn man sich nebenläufige Programme anguckt, was weiß ich, Java mit Threads oder sowas, dann versucht man da meistens von wegzubleiben. Gut, es gibt Bemühungen, Verifikationsumgebungen direkt für Java mit Threads zu entwickeln. Die stecken aber noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Was man eigentlich da an dieser Stelle macht, ist, dass man die nebenläufigen Aspekte eines Programms raus abstrahiert. Und also Formalismen hat, die nicht mehr wirklich Turing-mächtig sind oder jedenfalls nicht in offensichtlicher Weise Turing-mächtig, meistens sind sie es nachher doch, aber die jedenfalls nicht mehr in offensichtlicher Weise eine Programmiersprache sind und die nicht sowas können wie, was weiß ich, Pointer-Strukturen manipulieren oder sowas, sondern die eben praktisch nur diese Kommunikationsaspekte können, die also nur mit einem Benutzer und untereinander interagieren können und sonst im Wesentlichen keine Berechnungskapazität haben. Das heißt, hier habe ich drei Abstraktionsstufen, also zwei Abstraktionsstufen, also eine, zwei über dieser konkreten Stufe. Also ich habe ein paralleles Programm, das weiß ich, Java mit Threads, Concurrent Haskell, sonst was. Ich habe eine Abstraktion des nebenläufigen Verhaltens, wo ich also alle Aspekte des Programms wegwerfe, die sich nicht direkt mit praktisch Austausch von Botschaften beschäftigen. Und hier praktisch mehr so eine Art Verfeinerungsrelation. Also ich muss dann verifizieren, dass das nebenläufige Verhalten des Programms tatsächlich das ist, was ich hier spezifiziere. Das ist jetzt hier ein Aspekt, der uns in diesem Kurs nicht interessieren soll. Ja? Also in diesem Kurs werden wir nicht verifizieren, dass ein gegebenes Java-Programm mit Threads tatsächlich ein bestimmtes nebenläufiges Verhalten an den Tag legt. Das sehen wir als ein Problem anderer Leute an. Ich kann Ihnen die Namen derjenigen Leute nennen, als deren Problem ich das ansehe. Das ist also, kommt hier nicht dran. Und dann haben wir hier wiederum eine Spezifikation. Das ist also eine Spezifikation von langfristiger Entwicklung. In zum Beispiel einer temporalen Logik, wo ich sage, okay, das Programm, das bleibt zum Beispiel nicht irgendwo stecken in einem Deadlock. Oder ich habe keine Aushungerung, wo also alle Prozesse fröhlich vor sich hin machen und einer wartet ewig drauf, dass er eine Ressource bekommt, die er nie kriegt. Oder dass ich keinen Live-Log zum Beispiel kriege, wo also ein Prozess ewig zwischen zwei Zuständen hin und her springt, aber nie wirklich das erreicht, was er am Ende haben will und sowas. Ja, das ist eine Spezifikation von nebenläufiger Korrektheit. Und dann würde ich überprüfen wollen, dass also ein solches abstrahiertes Programm, wo ich also nur noch das nebenläufige Verhalten sehe, dass das so eine Spezifikation erfüllt. So, nicht? Das heißt also, hier haben wir jetzt zu tun mit zwei abstrakten Formalismen, die ich über die tatsächliche Programmierung drüber lege. Das wäre also einmal hier eine Gruppe von Formalismen, die nennen sich Prozessalgebren oder das Feld an sich heißt Prozessalgebra. Das ist also ein großes Teilgebiet der theoretischen Informatik, die Prozessalgebra. So, und hier als Spezifikationsformalismus haben wir ja typischerweise Temporallogiken. Auch wieder, ich habe es jetzt hier in einer Einzahl geschrieben, aber auch das gehört eigentlich in die Mehrzahl. Es gibt also eine große Anzahl von Temporallogiken, die sich auch untereinander nicht grün sind. Also zum Beispiel gibt es Linear Time Temporal Logic und Branching Time Temporal Logic. Und es gibt also in der Literatur tatsächlich Artikel, die so Titel tragen wie Branching Time Strikes Back und sowas. Ja? Also das ist also eine erhebliche Konkurrenzsituation an der Stelle. Und das ist bei der Prozessalgebra, muss man sagen, genauso. Ja, es gibt also in der Prozessalgebra Fraktionen. Es gibt mindestens drei große Fraktionen, die CSP-Fraktion, die CCS-Fraktion und die ACP-Fraktion, die also die sich irgendwann jetzt in den letzten 10 Jahren tatsächlich mal wieder vertragen haben, die aber tatsächlich also jahrzehntelange Kriege untereinander ausgefochten haben. So, weil die sich aber jetzt wieder vertragen haben, müssen wir uns also jetzt keine großen politischen Gedanken machen, welchen Formalismus wir da nehmen. Wir können uns einfach einen aussuchen. Und wir nehmen den folgenden. Das ist jetzt schon der Teil, wo der Plan kommt. So, mein Programm ist also besonders kurz aufzuschreiben. Der erste Schritt des Programms lautet CCS. Das wird uns erhebliche Zeit beschäftigen. CCS ist also diejenige Prozessalgebra, die wir hier verwenden werden zur abstrakten Beschreibung nebenläufiger Prozesse. Das steht für Calculus of Communicating Systems. Das fängt also in seinem Titel, und das haben wir im Titel der Veranstaltung ja auch so übernommen, eine Sicht auf Prozesse, die vor allem darauf abhebt, dass Prozesse untereinander Nachrichten austauschen, also kommunizieren. Das heißt, die Nachricht als solche steht bei dieser Abstraktion im Vordergrund. So, dieser Kalkül, der hat eine Semantik in Gestalt von sogenannten beschrifteten Transitionssystemen. Das ist also ein Beispiel dafür, dass man deutsche Termini auf diesem Gebiet eigentlich nicht verwenden kann. Ja, das heißt auf Englisch Label Transition Systems. So, das ist also praktisch die, die Semantik dieser konkreten Prozessalgebra, und insbesondere interessieren uns also dann Äquivalenzbegriffe auf dieser Semantik. Wann verhalten sich zwei nebenläufige Prozesse im Wesentlichen gleich? Ja, dann bewegen wir uns in den Spezifikationsbereich. Und zwar fangen wir da an mit einer sehr einfachen, nicht temporalen Logik, die heißt Hennessy-Milner-Logik. Weil der Milner, der hier im zweiten Teil des Namens auftaucht, derselbe Milner ist, der dieses CCS hier erfunden hat. Also einer der größten Informatiker aller Zeiten, muss man einfach sagen. Das ist also eine Logik, die noch keine Temporallogik ist, indem sie nämlich immer nur in der Lage ist, bis morgen zu gucken, sonst nicht weiter. Ja, also eine Temporallogik an sich würde richtig in die Zukunft gucken. Das hier ist eine Logik, die guckt nur mal gerade eben bis zum nächsten Schritt. Das Interesse an dieser Logik besteht dann vor allem darin, dass die in enger Beziehung steht zu diesen Äquivalenzbegriffen auf Label Transition Systems, von denen ich gesprochen habe. Das heißt also, Äquivalenz bezüglich dieser Logik ist im Wesentlichen dasselbe wie Ununterscheidbarkeit bezüglich Nebenläufigkeit. Ja, dann kommen wir zu tatsächlicher Temporallogik. Da nehmen wir dann gleich das Ausdrucksstärkste her, was der Markt zu bieten hat. Das ist der μ-Kalkül. Das ist also eine Logik, die auf Fixpunkten basiert. Daher der Name μ ist also ein typisches Symbol einfach in der Notation für einen Fixpunkt. Und die, also das muss Ihnen jetzt nichts sagen. Ja, also ich erkläre natürlich, was eine Fixpunktlogik ist. Der Trick ist der, dass also mittels dieser Fixpunkte, die man einfach draufsetzt auf diese Hennessy-Milner-Logik, dann die Fähigkeit entsteht, in die Zukunft zu blicken und also zu sagen, dass Dinge also längs einer gesamten temporalen Entwicklung gelten oder dass die irgendwann mal eintreten. Sowas alles, das kann man dann im μ-Kalkül sagen. Ja, und dann hängt es so ein bisschen davon ab, wie viel wir noch schaffen. Wenn noch Zeit ist, machen wir am Ende noch den sogenannten π-Kalkül. Der π-Kalkül ist eine Erweiterung von CCS, und zwar eine Erweiterung hin auf Mobilität. Das ist also ein moderner Gedanke. Also früher hieß ja parallele Prozesse, das heißt, ich habe einen Rechner, ja, oder vielleicht, wenn es hochkommt, irgendwie einen Client und einen irgendwo per Kabel verbundenen Server, nicht? Aber in jedem Falle fest verdrahtet, auf dem irgendwie eine Anzahl Prozesse laufen. Und das hat sich ja nun in letzter Zeit massiv geändert. Ja, Prozesse bewegen sich, also einerseits, indem sich die physischen Geräte bewegen und andererseits, indem sich die Prozesse auch selbst bewegen. Also zum Beispiel, indem ich mir ein Java-Applet runterlade, was also dann als Prozess wirklich auf meinen Rechner wandert. Und solche Dinge, also Aspekte der Mobilität, fängt der π-Kalkül ein. Im Wesentlichen ist die Abstraktion hier da, besteht darin, dass ich also über Kanäle Kanalnamen kommunizieren kann und damit also Kanäle neu den Prozessen bekannt machen kann und damit praktisch also ständig die Kommunikationsverdrahtung des Prozesssystems ändere. Das ist also hier das Prinzip des Pi-Kalküls. Ja, gut, das habe ich jetzt natürlich absichtlich so notiert, wie ich es hier notiert habe. Also einmal Plan eines ganzen Semesters in 11 Buchstaben. Nicht? Ja, wir werden dann also natürlich diese sehr kryptischen Begriffe, die werden wir schon dann also im Rahmen der Veranstaltung auch anständig aufdröseln. Gut, einmal die versprochene Literaturliste, das ist relativ kurz. Ja, die zentrale Figur, eine der zentralen Figuren auf dem Gebiet ist eben Robin Milner. Es gibt zwei zentrale Figuren auf dem Gebiet, drei. Also es gibt drei zentrale Figuren auf dem Gebiet, die genau den drei Parteien entsprechen, von denen ich gerade sprach. Das ist also einmal Milner, der steht für CCS. Dann gibt es Tony Hoare, das ist der Tony Hoare, der den Hoare-Kalkül erfunden hat und etwas bekannter vielleicht noch dafür ist, dass er den Null Pointer erfunden hat. Und der steht für CSP und dann als letztes der Jan Bergstra, der steht für ACP. Gut, wir halten uns also an Milner. Da gibt es also ein Standardwerk, das Buch, in dem er eben damals CCS eingeführt hat. Das heißt A Calculus of Communicating Systems, also mit anderen Worten, das heißt CCS. Ja, das ist so, also es ist ein Lehrbuch, also es ist wirklich instruktiv gehalten, indem er ja in dem Moment, wo er das geschrieben hat, also auch in der Situation war, eben CCS motivieren zu müssen und zu sagen, eben warum ist das jetzt eine gute Art, nebenläufige Systeme zu spezifizieren, umso mehr, als es zu dem Zeitpunkt CSP schon ein, zwei Jahre gab. So, dann das, woran wir uns eigentlich halten wollen. Von Achete und Larsen. An Introduction to Milner CCS. Also das ist im Wesentlichen Veranstaltungsskript und meiner Ansicht nach ein relativ gut gemachtes. Es gibt von diesen beiden Autoren und noch zwei weiteren ein Buch eines sehr ähnlichen Namens. Ich glaube, der Name ist nicht ähnlich. Das Buch heißt Reactive Systems, glaube ich. Man könnte also meinen, das ist jetzt also ein Buch, also halte ich mich ans Buch. Es ist jetzt aus meiner Sicht keine Kaufempfehlung, das Buch. Denn also ich habe bisher den Unterschied zwischen diesem Veranstaltungsskript und dem Buch noch nicht gefunden. Ja, also große Teile des Buches sind also einfach wörtliche Kopien des Veranstaltungsskripts. Der Umfang ist in etwa derselbe. Und das Veranstaltungsskript, das kriegen Sie kostenlos, indem Sie einfach das mal kurz in Google tippen. Also das Buch muss man meiner Ansicht nach nicht anschaffen. Gut, und je nachdem, ob wir jetzt zum Pi-Kalkül noch kommen oder nicht, gibt es dafür auch ein Standardwerk. Von Davide San Giorgi. Das heißt einfach The Pi-Calculus. Gut, ja, das wäre also so im Wesentlichen das, was wir an Literatur verbrauchen. Also das weitaus meiste, was ich hier tue, wird man in diesem Skript da nachlesen können. Kommt insbesondere also alles, was bis hierher aufgelistet ist, eben exklusive des Pi-Kalküls, wird da abgedeckt und ich werde das wahrscheinlich auch nicht wesentlich anders aufziehen, als die das da machen. Gut, in Details vielleicht. Ja, und wie gesagt, am Ende kommt eventuell der Pi-Kalkül oben drauf, das müssen wir dann sehen. Gut, ich würde jetzt den Rest der Sitzung, die ich im Übrigen gerne um 9:30 schon schließen würde, weil ich um 2 schon wieder mein Seminar habe und vorher noch was zu essen brauche. Das würde ich grundsätzlich, also wenn ich 12 Uhr Termine jetzt in dieses Ding reingeschrieben habe, dann würde ich die grundsätzlich dann um 12 Uhr gerne anfangen wollen und um 1:30 beenden, damit man noch was zu essen kriegt. Ja, würde ich also jetzt den Rest der Sitzung darauf verwenden, dass wir uns mal Gedanken machen, ja, was eigentlich so ein reaktives System jetzt konkret ist und wie man es denn beschreiben könnte. So, wir machen das in 2 Stufen. Wir fangen also einmal an mit dem Beispiel, was also die Literatur über reaktive Systeme aus irgendeinem Grunde durchzieht. Was für reaktive Systeme finde ich so jeden Tag, ne, wenn ich nun nicht gerade ein Informatiker bin, der sich also Gedanken macht über, keine Ahnung, Device Drivers und sowas. Ja. Ich finde zum Beispiel Automaten, die irgendwo in der Ecke stehen. Ja. Also beliebtes Beispiel ist der Geldautomat und aus irgendeinem Grunde noch beliebter sind eben Automaten, aus denen man Nahrungsmittel bekommt, zum Beispiel der Getränkeautomat. Ja. So, ein Getränkeautomat ist ein letztlich perfektes Beispiel. Ja. Also der ist nicht terminierend, hoffentlich, ja, also falls so lange nicht kaputt geht. Der steht halt da, ne, reagiert immer auf Benutzereingaben und hat dann irgendwelche Ausgaben. Ne, ist also interagiert mit jemandem, der ihn verwendet. So. Ja, was ich jetzt gerne machen würde, ist, ich würde mir also jetzt gerne mit Ihnen zusammen, beziehungsweise vor allem auch würde ich das gerne Ihnen überlassen, mal ein paar Gedanken machen, wie würde ich denn das Verhalten so eines Getränkeautomaten aus Informatik-Sicht beschreiben? Einfach mal so ganz, ganz unspezifiziert, ohne dass wir jetzt einen Formalismus dafür zur Verfügung hätten. Wenn Sie jetzt also irgendwem erklären sollten aus Informatiker-Sicht, wie funktioniert jetzt ein Getränkeautomat, der, sagen wir, Kaffee, Tee und Cola verkauft für gewisse Preise, wie funktioniert er? Was tut er? So, jetzt denken Sie einfach mal nach. Sagen wir über die nächsten 10 Minuten. Das können wir auch gerne ein bisschen andiskutieren, wenn soweit Ihnen was eingefallen ist. Dann gucken wir mal. So als kleiner Hinweis, Informatiker verwenden ja heutzutage gerne grafische Formalismen zum Beispiel. Nicht? Das ist schon mal was, ja. Wollen wir einfach mal ein paar anmalen, die einem so einfallen. So. Bitte sehr.
Ein Wartezustand
zum Beispiel, ja. Wie gesagt, ich setze mich jetzt hier hin. Sie malen das da vorne. Kreide ist da auf dem Tisch. Also, ja, ne? Also, genau. Ja, man darf sich auch größere Stücke nehmen.
Ja, genau. Ja, zum Beispiel, ja.
Geld einwerfen und dann ja, wenn das, ja, ich weiß nicht, dann kann man sagen, der nächste Zustand ist also entweder mal schnell das Geld einwerfen und das ja, naja, gut, ich meine, wenn man das so, eigentlich ist man so, sobald man genug Geld eingeworfen hat, kommt dann sofort das Getränk. Wenn man es sehr minimal aufziehen will, dann kann man einfach direkt den Pfeil zurück machen.
Irgendwie muss man verdammt zum Schluss.
Ja, genau, ja.
Also, weil man konnte jetzt entweder sagen, man macht auf den Zwischenschritt irgendwie Getränk ausgeben, wobei Getränk ausgeben auch schon wieder so, eine Aktion mehr ist. Also irgendwie das Geld entgegennehmen. Also man kann irgendwie einen Zustand machen, dass er überprüft, dass er genug Geld bekommen hat.
Zustand Geld erhalten oder so. Wenn es den Zustand Erwerbspreis anzeigen nennen. Und schon wieder flexibel Fall. Okay.
Ja.
Ja. Wenn noch nicht genug eingeworfen wurde, ne?
Ja, an dem Fall kommt halt Münzeinwurf oder so.
Ja. Okay. Ja.
Aber nur wenn er noch nicht genug hat, ne? Sonst muss er das Getränk.
Ja, es gibt dann noch einen anderen Fall. Und, ja, dann
Problem bleibt irgendwie, ne?
Ja.
Ja, die Frage ist dann, wie viele Zustände sind denn der da wirklich jetzt gerade? Also ich meine. Das ist mehr so eine Art Zustand mit Parameter, nicht?
Ja,
den Formalismus können Sie sich ja aussuchen. Also, ja. Manchmal gibt es ja auf die Ausdrucksstärke keine Schranken.
Auch entscheiden, ob unser Automat irgendwie Geld zurückgeben kann oder ob er einfach überschüssiges Geld einzieht. Gibt es ja beides.
Ja.
Getränk ausgeben.
Ja.
Und dann halt an dem Pfeil irgendwie RP kleiner gleich 0. natürlich so ist mit dem Münzeinwurf, da gibt es natürlich auch, also der Pfeil hat da irgendwie auch einen Parameter, weil man verschiedene Münzen einwerfen kann.
Ja, das wäre okay, noch Anpassung, muss man ja auch irgendwie noch vielleicht spezifizieren.
Okay, das wird halt eine Münze M eingeworfen und der neue Restpfeil ist dann halt Restpfeil minus M.
So, wenn man sich das jetzt anguckt, das Bild, wo wir sicher schon bemüht haben, also möglichst vollständig jetzt die Informationen alle, also zum Beispiel die Menge aktuell eingeworfenen Geldes und wie sich das ändert, mit aufzuzeichnen. Jetzt nochmal so die Augen zusammenkneift, wie verhält sich dieses Ding jetzt aus Benutzersicht? Also ich gehe da hin, ich wähle einen Kaffee, ich werfe 3 Münzen ein. Was kriege ich dann? Hoffentlich ein Kaffee, aber ja. da hinten, wann kommt er? Ja. Das sollte man sich vielleicht irgendwie merken in dem Zustand, nicht? Also das
ja. dann kann man halt entweder für eine feste Menge an Getränken, dann kann man das jeweilige Getränk, weil bei den meisten Getränkeautomaten ist es ja so, man gibt irgendwie eine Nummer ein, dann kann man sagen, okay, es gibt halt so nachdem wie viele Felder es da gibt.
Und man kann auch viele Getränke machen, die trifft dann noch.
Genau. Oder man macht halt
noch ein Parameter.
Wir machen abstrakt
noch ein Parameter. Ja, das sind die beiden Möglichkeiten. Ne? Also jedenfalls muss man sich irgendwie merken, welches Getränk gewählt worden ist. Das muss aus dem Zustand irgendwie hervorgehen, sonst kriegt halt jeder einfach nur, ne? Das ist wieder dann wie bei Star Trek, ne? Wo das dann alles gleich schmeckt, was der da. Gut, ja. Ja, wie sieht denn das Gesamtsystem aus? Also wir wollen ja nebenläufige Prozesse haben. Das ist der zweite Prozess. Wenn ich das Ding irgendwo hinstelle, und das ist das gesamte Bild des Systems, was passiert dann? Nix, genau. Was muss passieren, damit was passiert?
Man muss interagieren mit dem
System. Genau, nicht? So, und dieser jemand, ja, das ist also typische Sichtweise der Prozesstheorie, dieser jemand ist schlicht und einfach wieder ein Prozess. Nicht? Das mag also, naja, der Menschlichkeit des Menschen nicht ganz Genüge tun, nicht? Aber aus Sicht von CCS ist also der menschliche Benutzer schlicht und einfach ein weiterer CCS-Prozess. So, wie würde der denn aussehen? Sie drüber nachdenken, mache ich für die Zwecke des Films dann doch mal hier noch eine kleine Korrektur. Das heißt natürlich, wir sprechen Deutsch, das heißt also reaktive Systeme oder reaktives System, aber nicht reactive system. Ja, welche Zustände hat so der Benutzer?
Man könnte es ja eigentlich so machen, dass der Benutzer, dass die Zustände des Benutzers im Wesentlichen die gleichen sind, bloß halt mit anderen Beschriftungen.
Ja, wie würde das aussehen? Also was wären so die sinnvollen Beschriftungen dann dafür?
Ja, der Wartezustand ist dann halt irgendwie, den Wartezustand könnte man halt vielleicht irgendwie aufteilen in, an den Automaten kommen und vom Automaten wieder weggehen.
Ja.
So ein Start- und ein Endzustand.
Genau, nicht? Also ist ja der Benutzer, der... Ja, gut, also Start- und Endzustand würde ich es jetzt nicht nennen, weil man ja dann sicher auch vom Weggehen wieder zum, man wird ja auch nochmal wiederkommen, nicht? Also der Benutzer terminiert auch nicht. Ne? Irgendwann schon. Ja, vielleicht auch mal, können wir einfach mal anfangen zu malen, mal sehen, was passiert. Ja, treten wir da mal einen Moment zurück. Passt das, der Geist dieser Labels, passt das zu dem, was wir uns da oben ausgedacht hatten? Nicht so richtig, nicht? Was sind Kommen und Gehen? Sind das?
Ja, ich meine, ich weiß halt nicht. Also mir fällt irgendwie keine vernünftige Beschriftung ein.
Ja, was mit Anwesen und Abwesen?
Ja, okay.
Ja, ja, ist die Frage, nicht? Also man sieht schon, das ist jetzt so eine Designfrage. Ja? Also man Nicht? Also man kann natürlich beliebig viel hinmalen. Nicht? Und natürlich möchte man so eine gewisse Ökonomie verfolgen. Nicht? Also da oben haben wir also uns bemüht, ja, also Zustände einzusparen und haben also möglichst viel eigentlich immer nur in diese Übergänge gepackt, ne? Und sind also letztlich ausgekommen mit 2 Zuständen, gut, von denen einer eine Menge Parameter hat. Okay. Nicht? Ist die Frage, also hat sich jetzt am Zustand vom Kunden dadurch, dass er das Getränk wählt, tatsächlich was geändert? Nee, eigentlich nicht. Er hat was gemacht, nicht? Und damit, dadurch, dass er was macht, hat sich vermutlich der Getränkeautomat vom Zustand her verändert. Jedenfalls hofft er das. Aber er selber eigentlich nicht, ne? Ja, nicht, das ist es. Ja gut, also er könnte auf die Idee kommen, ja, also das, naja, also das.
Da könnte man sagen, okay, man kann beim Automaten sagen, hier, wenn der Automat im Wartezustand ist und man setzt eine Münze ein, dann wird die Münze wieder rausgeworfen.
Ja, oder man modelliert es so, dass eben der Automat die Münze schlicht und einfach nicht entgegennimmt. Ja, also was weiß ich, bei vielen Automaten ist der Einwurfschlitz ja zu, wenn es gerade nicht aktiviert ist. Nicht? Also das könnte man sich vorstellen. Ja, nicht? Also was sehen wir hier? Also was ist der Effekt, von dem wir gerade reden? Dass womöglich der Benutzer gerade eine Münze einwerfen will, aber es geht nicht. Was ist, wenn wir jetzt mal mit Fachausdrücken um uns werfen wollen, was passiert da? Ja, nee, im Gegenteil. Ich würde sagen, das, was wir gerade hingemalt haben, spezifiziert durchaus, wann er da eine Münze einwerfen kann. Ich meine, wir haben noch keine formale. Was der Automat dann macht, ist. Achso, was der Automat macht, ist nicht spezifiziert. Ich würde sagen, das ist es.
Ja, gut, der Automat lässt es ja
eigentlich nicht zu. Ja, der Automat lässt es schlicht und einfach nicht zu. Also ich. Na, also solange ich das Getränk noch nicht gewählt habe, ja, also dann hier steht, dass der Automat in dem Moment einfach Münzen nicht entgegennimmt. Ja, also der Fachausdruck, mit dem man an der Stelle dann um sich wirft, ist Synchronisierung. Ja, also wenn ich die Aktionen daran male, ja, zum Beispiel Getränk wählen und Münzeinwurf und ich verwende da oben denselben Namen wie hier unten, ja, dann meine ich damit tatsächlich, dass Benutzer und Automat sich da synchronisieren müssen. Ja, der Automat kann nicht einfach irgendwie in den Zustand da rechts wählen, wenn der Benutzer nicht mitmacht und tatsächlich ein Getränk wählt. Ja? Und genauso wenig kann der Benutzer einen Münzeinwurf durchführen, wenn nicht der Automat in einem Zustand ist, wo er auch Münzen entgegennimmt. Und der Benutzer wird auch zum Beispiel nach der Spezifikation da nicht zweimal nacheinander den Getränkewahlknopf drücken können. Ja, also gut, jetzt wird man hier vom Benutzerinterface meckern, aha, also da oben, da fehlt also irgendwie mal so ein Abbruchknopf, ja, wo ich also wieder in einen Zustand zurückkomme, wo ich einen Kaffee wählen kann, wenn ich versehentlich den Teeknopf gedrückt habe vorher. Ja? Nicht? Aber so wie es da spezifiziert ist, nicht, kann ich nicht zweimal nacheinander ein Getränk wählen. Man muss zwischendurch erstmal Münzen einwerfen und wirklich kaufen. Und das ist die Art, wie sich das hier zusammenschaltet. Ja, das heißt also, was jetzt im Grunde noch fehlt, ist tatsächlich nur noch eine Aktion, die dann halt. Ja, nicht? Da kommen wir nämlich zum nächsten interessanten Punkt. Was unterscheidet denn diese beiden Aktionen da an den Pfeilen? Was unterscheidet die denn von den anderen? Also dieses Kommen und Gehen, was unterscheidet das von den anderen Aktionen? Bewirken einen Zustandsübergang. Ach so, ja, jetzt aus Sicht des Benutzers, okay, die anderen bewirken alle keinen Zustandsübergang, die beiden hier schon. Genau, die sind nicht synchronisiert mit dem Automaten. Ja, wäre auch noch schöner, wenn mich der Getränkeautomat am Weggehen hindern würde. Nicht? Also, ja, nicht mit anderen Worten, die kann der Automat irgendwie nicht sehen. Ja, man hat so das Gefühl, wie ich das eben ja auch schon gesagt wurde, dass der Anteil so für das Verhalten des Systems irgendwie so ganz relevant nicht ist. Nicht? Das heißt, das führt so ein bisschen schon hin auf so den Bereich Systemäquivalenzen. Ja, ist es hier also überhaupt von Relevanz, dass ich hier diesen gesonderten Zustand habe. Nicht? Und, ja gut, also jetzt so weit, wie wir es jetzt abstrahiert haben, sind wir in einem Bereich, wo man dann nach den gängigen Äquivalenzbegriffen sagen müsste, doch, das ist relevant, weil nämlich der Benutzer sich in so einen Streikzustand begeben kann gewissermaßen. Im Grunde, ja, also diese ganze Asymmetrie, die wir hier jetzt reinlesen, ja, der Benutzer benutzt den Automaten. Ja. Diese Asymmetrie gibt ja das Modell im Grunde nicht her, so wie es dahin gemalt ist. Ja? Also genauso gut könnte ich den Automaten als den Benutzer ansehen, der also durch die Ausführung der Aktion Getränk wählen, mit der Benutzer synchronisiert, den Benutzer in einen Zustand bringt, wo er den Benutzer um Münzen erleichtern kann. Ja? Und hier sehen wir also nur, dass der Benutzer in der Lage ist, sich durch Gehen dieser Synchronisation zu entziehen. Ja, also er kann durch Gehen sich in einen Zustand bringen, wo er also nicht mehr mit dem Automaten synchronisieren muss und also nicht mehr ständig um sein Geld erleichtert wird. Ja, nicht? Wie viele Zustände hat denn das Gesamtsystem jetzt? Also sinnvolle, erreichbare Zustände, die ich tatsächlich durch Ausführen von Aktionen herstellen kann. Sehr richtig, ja. Gut, also nehmen wir mal diesen parametrisierten Zustand der Einfachheit halber als einen. Wie viel gibt es dann? Ja, sind das vier Zustände des Gesamtsystems? Das könnte er tun. Ne? Also der könnte den Automaten da steht nur einfach rechts hängen lassen. Ja.
In dem Fall wäre ja jede Kombination von Zustand des Automaten und Zustand des Benutzers möglich.
Genau, es wären dann wieder vier Gesamtzustände, aber eben vier, weil 2 mal 2 zufällig stimmt. Man sollte solche Beispiele wählen, wo Addition und Multiplikation verschiedene Ergebnisse ergeben. Ja. Das ist aber 4, aber nicht 4 gleich 2 plus 2, sondern gleich 2 mal 2. Genau. Ja. Ja, nicht? Das war also so dieses Eingangsbeispiel, nicht? Was also. Das machen wir auch dann nochmal, wenn wir den Formalismus tatsächlich haben. Ja, so sehen also die ersten 4 Seiten jedes Prozessalgebra-Buchs aus. Ja. Typischerweise kommen dann noch mehr Dinge dazu, dass also dann die dann irgendwie auf den Witz spielen, dass also Informatiker ja irgendwie diesen Kaffee dann anschließend in Theoreme verwandeln oder in Publikationen oder sowas. Nicht? Das kommt dann auch noch dazu. Ja, machen wir mal ein etwas größeres System. Also stellen wir uns mal vor, wir haben tatsächlich ein Betriebssystem. So, ein Betriebssystem ist jetzt zu groß, dass wir das also in den verbleibenden 10 Minuten, die wir jetzt noch idealerweise haben, wirklich mit seinen einzelnen Zuständen auseinandernehmen können. Aber wir sehen hier ein so ein Prinzip, was wir jetzt nicht so genau grafisch dargestellt haben, was wir aber bei der Analyse des Systems immer implizit so vorausgesetzt haben. Wir haben ein System, das besteht aus einzelnen Prozessen, Komponenten, und diese Prozesse haben so Ports gewissermaßen, mit denen sie untereinander synchronisieren. So, jetzt können wir uns ja mal kurz überlegen, wie sieht also ein, naja, vielleicht nicht zu kompliziert gestaltetes Betriebssystem aus. Was habe ich da für Komponenten und was für Ports haben die untereinander?
Komponenten werden dann die Prozesse.
Genau, also in dem Sinne ja, nicht? Also wollte jetzt so ein bisschen, also das ist immer so, ja, also die Komponente jedes Systems, ja, sind also in dieser Abstraktion hier letztlich Prozesse.
Halt, auch die Prozesse im Sinne von. Im Sinne von die Prozesse, die sich halt irgendwie.
Ja. Ja, genau. Das, also was ich meine ist, wie sieht diese Landschaft denn so üblicherweise so aus? Klar, also es gibt so die Benutzerprozesse, ne? Also ich habe so, was weiß ich, ich starte hier einmal Word und einmal irgendwie noch eine Tabellenkalkulation und außerdem noch einen Webbrowser. Ne? Was steuert das Prinzipsystem selber da typischerweise zu bei?
Teilt irgendwie immer zu, welcher Prozess gerade aktiv ist, welcher inaktiv ist.
Mit anderen Worten, ja, wie nenne ich diesen Prozess, der das macht?
Das ist Informatiker vor.
Der Scheduler, ne? Dankeschön. Vielleicht fängt mal wieder jemand an zu malen, vielleicht mal die eine Person, die noch nicht gemalt hat. Wir müssen wischen, nicht? Da gibt es sogar Schwertechnologie da rechts. Ja. Man kann irgendwo vielleicht nochmal einen Benutzerprozess hinmalen, irgendwie zwei vielleicht, damit es was zu schedulen gibt. Ja, das kann ja nämlich auch noch sein, nicht? Also ja, was für eine Ressourcen könnten das sein?
CPU.
Ja, also einmal die CPU natürlich, das ist die Grundressource, ohne die kein Prozess irgendwas machen kann. Was noch?
Irgendwelche Daten aus dem Speicher.
Ja.
Benutzereingaben.
Benutzereingaben. Das heißt also überhaupt erstmal Zugriff darauf, nicht? Und naja gut, also die Eingabegeräte, die sind ja typischerweise fokussiert auf einen Prozess, die werden jetzt nicht irgendwie groß zugeteilt, aber was könnte es noch für weitere Ressourcen geben, wo man darauf zugreifen will? Einen SVN-Client und einen Webbrowser laufen hat.
Netzwerkressourcen.
Netzwerk zum Beispiel, ne? Also das, nicht? Also das, ja, und wenn ich also auf Netzwerkressourcen zugreifen will, wie mache ich das? Ich kann es auch nur raten, ich bin jetzt auch kein Betriebssystemexperte, aber. Genau, und wen frage ich? Das Betriebssystem. Genau. Ja, das ist wahrscheinlich sogar richtig, dass das also schlicht und einfach ein Betriebssystemaufruf ist. Ja, und, was passiert da in Wirklichkeit? Also bekommt, ich weiß gar nicht, macht das der Kernel selber? Also ich würde mal schätzen, dass da irgendwo ein Daemon hängt, oder? Der es zuteilt? Oder? Meine Kenntnisse von Betriebssystemen stammen irgendwie aus den 90ern. Ja, wir können da irgendwie mal unterstellen, dass da irgendwo ein Treiber oder Daemon oder sowas hängt, der also dafür zuständig ist, die Ressource Netzwerkbandbreite zuzuteilen. Nicht? Und was weiß ich, also wenn ich zum Beispiel aufs Hard Drive schreiben will, ne, dann gibt es da einen Hard Drive Controller, also da gibt es einen Controller. Ne, und, gut, ja, ich greife sicher nicht als Prozess direkt auf den Controller zu, aber irgendwer wird da sitzen und also die verschiedenen Schreibbefehle, die halt so ein Prozess absetzt, irgendwo zwischen Puffern und letztlich auf den Harddisk schreiben. Also das heißt, wir haben also werden wir für jedes Gerät, was wir verwenden, also von über Harddrive über eben verschiedene Netzschnittstellen bis zu, was weiß ich, einem Drucker oder sowas, ja, wenn wir irgendwo einen Daemon sitzen haben oder einen Treiber, der das letztlich verwaltet. Ne? Können wir auch mal zwei von hinschreiben, was weiß ich. So, und wo ich mir jetzt noch Gedanken drüber machen wollen würde, wäre, also jetzt stehen die so alle nebeneinander, nicht? Und wir haben ja gesehen, die müssen also irgendwie über Ports verlinkt sein. Also was für synchronisierende Aktionen wird es da schätzungsweise geben? Ja, machen die das untereinander? Ja, nicht? Also das wird, ja. Wer steuert da wen? Genau, nicht? Das heißt, also der Scheduler, der wird irgendwie so eine Aktion haben, mit der ein Prozess in Gang setzt. Ne? Ja, nicht genau. Nicht? Das sind jetzt nicht mehr Zustandsknoten und Zustandsübergänge. Insbesondere ist wahrscheinlich der Pfeil, der ist so nach unserem, also dass diese Verbindung ein Pfeil ist, das ist nach unserem bisherigen Paradigma wohl nicht so ganz gerechtfertigt. Nicht? Weil wir schon beim Getränkeautomat und beim Benutzer, gut, ich habe die Frage selbst gestellt, wer da wen steuert, nicht, aber war mehr eine Frage nach dem Layout und der Beschriftung der Pfeile. Eigentlich sind die Pfeile keine Pfeile. Nicht? Also hier sind es sind also so Synchronisationslinien. Nicht? Also die beiden Prozesse haben halt eine gemeinsame Aktion, über die sie sich synchronisieren. Also zum Beispiel eben einfach nur aktivieren. Ja, ist das wirklich beide Male dieselbe Aktion? Genau, nicht? Und insofern ist es ungünstig, wenn der Prozess, wenn der Scheduler einmal aktivieren brüllt und nicht um ihn rum sitzen drei Prozesse, die alle hier schreien. Was brüllt der Scheduler in Wirklichkeit? Ja, nicht? Also das hat nicht, also diese Aktionen aktivieren, die werden Parameter haben. Nicht? Also was weiß ich, die vielleicht einfach eine Nummer 1 und 2, nicht? Aktivieren von 1, aktivieren von 2. Ja, was gibt's noch? Also jetzt gut, jetzt kann der Prozess aktiviert werden. Was müssen wir noch tun? Genau, wie wird das typischerweise aussehen?
Naja, das macht nicht der Scheduler. Also.
Ja, nehmen wir jetzt mal an, dass das der das nicht macht. Nicht? So wie, was wäre da jetzt der Label dran an die so eine Aktion typischerweise?
Der ist ja eigentlich vom Prozess gesteuert. Also der Prozess fordert ja die Ressourcen.
Ja, nicht? Also typischerweise auf Englisch, wie heißt das? Ja, oder auf den, gerne auf Deutsch. Ja, nicht anfordern. Ja, dann gibt es wahrscheinlich noch mehr, nicht? Anfordern alleine wird nicht reichen.
Ja, je nachdem, was für eine Ressource das ist, halt irgendwie lesen, schreiben. Halt.
Gut, nicht? Klar, das ist nicht, da gibt es jetzt eine Granularitätsfrage irgendwie, dass wir noch irgendwie dann hier im Modell gleich noch unterscheiden, was für eine Art Zugriff auf die Ressource wir haben wollen, zum Beispiel eben schreibend oder lesend. Gut, können wir vielleicht für den Moment mal überspringen. Was muss man noch machen? Also ich meine, anfordern alleine, davon habe ich sie ja noch nicht. Ne? Habe ich sie halt besetzt. Ja, nicht? Also, genau, nicht? Anfordern, ja, dann gibt es natürlich dann feingranulare Protokolle, wonach dem Anforderung erstmal ein Acknowledge kommt, nicht? Und dann irgendwann kriegt man sie mal, nicht? Also gut, das Acknowledge können wir vielleicht überspringen, nicht? Dann haben wir also als nächstes hier vielleicht das tatsächliche Erhalten der Ressource, genau. Also das wäre noch eine Aktion, da muss man nicht noch einen Pfeil für malen, das können wir ja alles an eine Verbindung malen vielleicht. Ja, nicht? Also tunlichst sollte man es irgendwann wieder freigeben, hoffentlich. Nicht? Ja. Ja, genauso vielleicht bei dem Pfeil oder der Verbindung zwischen Prozess und Scheduler, nicht? Also nicht nur aktivieren, sondern deaktivieren sollte man den Prozess auch irgendwann wieder, nicht? Ja. Ja, so, das soll für einen Moment mal reichen. Was für Probleme gibt es da jetzt zu lösen? Also einfach nur mal so wild aufgezählt. Also wir haben ja noch die Zustände gar nicht spezifiziert. Ja? Also damit würden wir dann als nächstes anfangen. Ja? Also haben wir halt hier die Ressource, die irgendwie zugeteilt wird, nicht? Und der Prozess, der in irgendeiner Abfolge das also alles anfordert. Also was für Probleme können da auftreten? Also die typischen Nebenläufigkeitsprobleme.
Deadlock.
Naja, es können Deadlocks auftreten. Was kann insbesondere da mit den Ressourcen für Probleme auftreten?
Ein Prozess gibt eine Ressource nicht mehr frei.
Das könnte sein, nicht? Dass also ich den Prozess schlecht programmiert habe und die nicht mehr freigegeben wird. Okay, ich kann meinetwegen dann, okay, dann habe ich das gesehen, dann designe ich den Prozess um, sodass er also immer höchstens fünf Schritte macht, bevor er die Ressource wieder freigibt. Nicht? Das kann man relativ leicht. Was kann es dann für Probleme geben? Das könnte sein, gut, wenn sie kaputt ist, dann hat man halt Pech gehabt, da kann man dann irgendwann noch nur begrenzt viel gegen machen, klar. Und wenn jetzt die beiden Prozesse, wie ja hingemalt, um die Ressource konkurrieren, das muss ich dann sicherstellen.
Ach so, dass beide eine Chance haben.
Dass beide eine Chance haben, nicht? Ja, das muss man jetzt also, das muss man sorgfältig definieren, was das heißt, nicht? Also, typischerweise würde ich dann also so ein Zustandsdiagramm malen, ja, also wo ich dann Zustände habe, nicht? Beide Prozesse wollen die Ressource haben, nicht? Und dann, naja, dann kriegt sie halt einer. Nicht? Was muss ich dabei sicherstellen? Nicht nur, erstens, dass nur, genau, nicht? Mutual Exclusion ist ein Problem, es sollte wirklich nur einer die Ressource kriegen, und zum anderen, also auch wenn sie immer wieder freigegeben wird und im Prinzip beide die Chance haben. Genau, nicht? Also es reicht nicht, dass die Möglichkeit besteht, im Prinzip, dass Prozess 2 die Ressource auch mal kriegt, sondern ich muss eben sicherstellen, dass das auch mal der Fall ist, nicht? Und naja, da wird es dann allmählich nicht trivial. Natürlich kann ich so ganz schwergewichtig von den Einschränkungen her, Politiken fahren wie, naja, die müssen das immer abwechselnd kriegen zum Beispiel. Ja, du bist jetzt aber noch nicht dran, nicht? Aber der andere will gerade gar nicht, trotzdem. So, nicht? Da muss man also eine Balance finden zwischen so ganz rigiden Verteilungsstrategien, wo die also immer abwechselnd dran sind, obwohl vielleicht einer viel dringenderen Bedarf hat an der Ressource gerade, nicht? Und dann zu wenig eingeschränkten Strategien, wo es also die Möglichkeit gibt, dass also ein Prozess die Ressource zwar immer freigibt, aber dann gleich wieder anfordert und wieder als nächstes kriegt und der andere steht da und guckt doof, nicht? Ja, nicht? Das sind also so Probleme, mit denen man sich dann rumzuschlagen hat und die man dann eben einerseits den Entwurf korrekter, abstrakter Systeme zu vermeiden sucht, und man wirft dann anschließend eben hoffentlich Temporallogik an, um zu sehen, dass das, was man da designt hat, auch tatsächlich diese Eigenschaften erfüllt. Zum Beispiel, nicht? Eine Eigenschaft, die man in Temporallogik hinschreiben würde, wäre, jeder Prozess, der die Ressource haben will, kriegt sie auch irgendwann mal. Gut, das ist eine reichlich schwache Eigenschaft irgendwie, aber immerhin, das heißt, dass er nicht in alle Ewigkeit dasteht und wartet und das nicht bekommt. Das ist übrigens eine industrierelevante Tätigkeit, solche sogenannten Model-Checker zu schreiben. Ja, also es gibt Firmen, die davon leben, dass sie Model-Checker bauen und vertreiben. Das ist also tatsächlich was, indem es eine Technologie ist, wo man einfach nur einen Knopf drücken kann und dann eine Antwort bekommt, nicht, ist es also eine von den Technologien in der formalen Welt, die also tatsächlich schon industriereif und auch tatsächlich industrierelevant sind. Gut, ja, dann würde ich an dieser Stelle doch später, als ich jetzt gewollt hatte, schon mal Schluss machen. Wie gesagt, ich stelle also jetzt diesen Doodle da ins FSI. Das wird sich eventuell schon auf den Donnerstag beziehen, aber ich habe ja hier alle E-Mail-Adressen, würde also dann rummailen, wenn sich das ändert, und auch natürlich auf der Veranstaltungs-Homepage nochmal gucken, das veröffentliche ich dann auch und ich trage es auch dann im Univis entsprechend nach. Wenn wir das jetzt tatsächlich umstellen, dann haben wir natürlich diesen Raum nicht mehr. Das wird sich dann vermutlich darin äußern, dass wir oben unseren Seminarraum im 11. Stock einfach verwenden, den die meisten, glaube ich, kennen. Ne? Oder 11. Stock, blaues Hochhaus, da haben wir einen 5-8 Seminarraum, sofern der frei ist, können wir den wahrscheinlich dafür nehmen. Gut, also in dem Sinne, bis dann. Ja, nächstes Mal fangen wir dann tatsächlich schon mit formaler Entwicklung an, nicht? Da steigen wir also in CCS mit der Syntax tatsächlich mal ein. Dem sage ich das dann auch nochmal.
Ja.